Die Rente muss reformiert werden, und zwar möglichst so, dass nicht alle bis über 70 arbeiten müssen, dass die Beiträge nicht explodieren und so, dass für die Jüngeren auch was übrig bleibt. Das ist die Frage eigentlich seit Jahrzehnten und heute auch bei uns.
SWR 1 Arbeitsplatz.
Eine Rentenkommission soll die überfällige Reform jetzt konkret anschieben. Kein Zufall also, dass gerade jetzt die Vorschläge in den Ring geschmissen werden. Besonders heiß diskutiert wird der vom Ökonomen Jens Südekum. Der geht im Groben so: Wer eher spät ins Berufsleben startet, soll auch später in Rente. Das würde dann auch für Menschen mit längerem Bildungsweg gelten, also so ziemlich für alle Akademiker und Akademikerinnen.
Diese Polarisierung von Gruppenarbeiter gegen Angestellte, gegen Akademiker, gegen Beamte, die halte ich für gefährlich, denn damit verschiebt man letztlich die Verantwortung für strukturelle Probleme wie eben den demografischen Wandel auf einzelne Berufsgruppen.
Was spricht gegen? Aber was auch für den Vorschlag, besprechen wir gleich mit der Rentenexpertin Marlene Haupt. Außerdem lernen wir den Traumjob von Jan kennen, Mitte 20, aus Ulm. Und sein Arbeitsplatz lässt manche erstmal zusammenzucken. Mehr verraten wir gleich. Willkommen zur neuen Podcast-Folge SWR 1 Arbeitsplatz. Ich bin Laura Koppenhöfer und freue mich, dass ihr dabei seid. Später rein, später raus. Klingt erstmal logisch, der Vorschlag, der gerade so viel Wirbel macht. Wäre es nicht wirklich gerecht, die Rente stärker an die Beitragsjahre zu koppeln, weniger ans Alter? Was bedeuten würde, wer relativ spät ins Berufsleben startet, zum Beispiel erst nach Abi und Studium, müsste im Alter länger arbeiten, während andere Gleichaltrige längst in Rente sind. Solche Vorschläge sind gerade gefragt, denn nachdem das Rentenpaket der Bundesregierung mit Ach und Krach beschlossen wurde, soll nun eine Rentenkommission eine richtige, eine tiefgreifende Reform angehen. Der Vorschlag Beitrittsjahre schlagen Alter kommt da bestimmt mit auf den Tisch. Wie findet ihr die Idee? Arbeitsplatzreporter Wolfgang Brauer hat in Kaiserslautern nachgefragt.
Wenn die alte Regel hält, dass man mit einem erfolgreichen Uni-Abschluss dann auch mehr verdient, könnte das ja einen ganz guten sozialen Effekt eigentlich haben. Aber ich habe das Gefühl, das bröckelt ein bisschen.
Dann geht keiner mehr studieren, haben wir keinen Arzt, ist Apotheke.
Ich verdiene natürlich gerade noch nichts als Student, aber wenn man jetzt was macht, was geistig fördernd ist, dann ist man tendenziell länger in der Lage zu arbeiten.
Eine Bauarbeiter, wo mit 70 Rente geht, ne? Und ein Beamter, wo mit 58 Jahren schon Rente gehen kann, da hockt ja noch auf den Sessel.
Dass das Studium nicht anerkannt wird, ist nicht richtig. Manche wollen studieren und sollten dafür auch belohnt werden. Das ist ganz einfach nicht fair.
Die eine schaffe viel und die andere schaffe wenig und kriegen dasselbe Geld, meistens sogar noch mehr. Das ist schon ein bisschen ungerecht verteilt.
Wer früh anfängt, kann auch früh aufhören.
Ich war auch 2 Jahre Berufsfachschule, ich habe es nicht anerkannt bekommen. Also ich muss länger arbeiten, wie mein Mann, der eine Ausbildung gemacht hat.
Ich habe einen Bürojob, ich kann mir das schon vorstellen, länger zu arbeiten. Aber die wirklich körperlich schwer arbeiten auf dem Bauzimmer, ein Dachdecker, für die ist es einfach nicht möglich.
Und wie sieht eine erfahrene Rentenexpertin den Vorschlag? Marlene Haupt ist Volkswirtin und Sozialwissenschaftlerin an der Hochschule in München. Davor war sie schon Professorin an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Frau Haupt, die Beitragsjahre als Maß nehmen, nicht mehr das Alter. Klingt erstmal gerecht, oder?
Richtig. Und die Idee, den Renteneintritt an Beitragsjahre zu koppeln, ist im Grundsatz sinnvoll und gar nicht so revolutionär, wie er klingt. Die Rentenversicherung kennt dieses Prinzip bereits. Die Rentenhöhe ist an die tatsächlich eingezahlten Beiträge gebunden. Und schon jetzt können Menschen nach 45 Versicherungsjahren grundsätzlich früher abschlagsfrei in Rente gehen. Ein strengeres Beitragsjahremodell, wie vorgeschlagen, würde diese Logik lediglich konsequenter umsetzen. Und man sieht das auch bereits heute. Wer erst mit Anfang 30 in Teilzeit ins Berufsleben einsteigt, dem fehlen schon jetzt entsprechende Beitragsjahre, die dann auch zu niedrigeren Renten führen.
Was eben vor allem Aufregerpotenzial hat bei diesem Vorschlag, dass er so auf die Akademiker und Akademikerinnen zielt, die eben erst lange zur Schule gehen, dann noch zur Uni, also spät in den Beruf starten, einen oft körperlich weniger anstrengenden und oft besser bezahlten Beruf ausüben und es sich somit auch leisten können, früher in Rente zu gehen. Das hat Aufregerpotenzial und da ist auch was dran, oder?
Ja, und ich sehe das bei der ganzen Diskussion tatsächlich als größtes Risiko, dass letztlich gesellschaftliche Gruppen gegeneinander ausgespielt werden. Statt also nach einer solidarischen Lösung für das Finanzierungsproblem in der Rentenversicherung zu suchen, entsteht aus meiner Sicht eine Logik des Abwägens, wer profitiert, wer verliert und wer ist auch mehr wert für das Rentensystem. Und diese Polarisierung von Gruppenarbeiter gegen Angestellte, gegen Akademiker, gegen Beamte, die halte ich für gefährlich, denn damit verschiebt man letztlich die Verantwortung für strukturelle Probleme wie eben den demografischen Wandel auf einzelne Berufsgruppen. Und wenn jetzt auch Akademiker faktisch länger arbeiten sollen, weil ihnen eben mehrere Beitragsjahre fehlen, dann gehört natürlich die Frage der Studienanrechnung wieder auf den Tisch. Also was passiert mit den Jahren, die ich studiert habe? Denn sonst entsteht der Eindruck eines Systems, dass höhere Bildung zwar gesellschaftlich gefordert wird, sie aber rentenrechtlich bestraft wird. Und damit wird die Spaltung zwischen Arbeiter- und Akademikerbiografien letztlich wieder vertieft.
Und auch die Geschlechtergleichstellung würde vermutlich darunter leiden, weil es ja sehr oft Frauen sind, die Elternzeit nehmen, dann auch länger in Teilzeit sind, weil sie eben in die Care-Arbeit eingebunden sind. Das heißt, sie arbeiten aber eben unbezahlt, was sich ja jetzt schon bei der Rente rächt. Der Effekt würde dann noch verstärkt. Das heißt, ich mache vielleicht die eine Ungerechtigkeit kleiner, dafür andere größer.
Genau, und ich würde das auch als Fallstrick dieses Vorschlags sehen, und die Erfahrungen der Rente mit 63 haben das ja auch schon praktisch gezeigt. Von so einem Beitragsjahre-Modell profitieren vor allem Menschen mit durchgehenden Erwerbsbiografien, also eher Männer und Beschäftigte mit stabilen Vollzeitverläufen, und Gruppen mit Familien- und Pflegeunterbrechungen, eher Frauen, Phasen von ungewollter Arbeitslosigkeit oder gesundheitlichen Einschränkungen, die erreichen dann in so einem System die nötigen Beitragsjahre entweder deutlich später oder in vielen Fällen eben gar nicht. Und deswegen würde eine Ausweitung dieses Beitragsjahre-Prinzips neue Ungerechtigkeiten erzeugen. Auch frage ich mich, was bei dem Vorschlag der Fortschritt im Vergleich zu dem heute sein sollte, also zur aktuellen Rechtslage. Denn das eigentliche Problem bleibt ja ungelöst. Der verschiebt letztlich Belastungen zwischen verschiedenen Erwerbsgruppen, ohne die Finanzierung des Systems wirklich zu stabilisieren.
Ich habe noch einen Punkt, der vielleicht dafür spricht. Wenn nicht akademische Mangelberufe dadurch nämlich aufgewertet werden, zum Beispiel im Erziehungs- und Gesundheitswesen, wo Fachkräfte überall fehlen, und wenn die mehr Rentenpunkte bekommen würden, weil der frühere Eintritt in den Beruf honoriert würden, dann hätten die was davon und die Gesellschaft auch, weil vielleicht die Berufe aufgewertet würden.
Tatsächlich sehe ich das nicht so, denn am Ende wäre ja diese Beitragsjahregröße das Ausschlaggebende für den Verrentungszeitpunkt. Und wenn jetzt Menschen eben in Erziehungsberufen, in Sozial- und Gesundheitsberufen zwischendrin auch Auszeiten nehmen, eben zum Beispiel, um eigene Kinder zu betreuen, um Angehörige zu pflegen oder eben auch in einzelnen Jahren in Teilzeit oder eben auch gar nicht zu arbeiten, würden die ja tatsächlich diese 45 Jahre eben erst später entsprechend erreichen. Ein Akademiker mit einem Bürojob kommt vielleicht eher auf 45 Jahre als eben jemand im Sozial- und Gesundheitswesen.
Frau Haupt, Sie haben gesagt, dieser Vorschlag löst nicht das Problem im Kern. Gibt es Stellschrauben, die sich diesem Kernproblem eher annehmen würden? Muss die Beamtenrente reformiert werden? Müssen stark Vermögende mehr dazugeben? Wo sehen Sie noch Spielräume?
Ich denke, die Rentenkommission hat ja jetzt mit diesem Hinweis darauf, dass es keine Denkverbote geben soll, genau diesen Auftrag bekommen. Und da wird jetzt nichts meiner Meinung nach auftauchen, was wir nicht vorher schon kannten als Reformoption. Denn bei der Rentenversicherung haben wir kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem der Reform. Und das, was am Ende die Menschen in Bezug auf das Thema Alterssicherung ja umtreibt, ist das Thema Altersarmut. Und dieses Beitragsjahre-Modell würde tatsächlich eben das Problem der Altersarmut nicht adressieren, sondern neue soziale Schieflagen schaffen und andere Gruppen dann möglicherweise schlechter stellen. Deswegen bräuchte es aus meiner Sicht zwei Dinge. Es braucht auf der einen Seite mehr Flexibilität, weiterarbeiten zu können. Also wer will und kann, soll auch ohne weiteres weiterarbeiten können, ohne Hürden. Und zugleich muss man sich das Thema Erwerbsminderungsrente nochmal anschauen und diese auch entsprechend stärken. Das heißt, es geht nicht nur um einen leichteren Zugang in Erwerbsminderungsrenten, sondern wir brauchen faire und schnelle Verfahren, wir brauchen bessere Prävention und eben mehr echte Möglichkeiten zur Umschulung und Weiterqualifizierung für Menschen eben in belasteten Berufen und in der Erwerbsminderungsrente eben ein Leistungsniveau, das eben nicht automatisch Armut bedeutet. Und die Einbindung der Beamten ist sicherlich auch etwas, was man mitdiskutieren wird. Da ist es eben so, dass alle Studien sagen, dass das nicht den finanziellen Effekt haben wird. Aber aus Gerechtigkeitsgründen ist es natürlich völlig nachvollziehbar, auch da dran zu gehen und sich genauer zu überlegen, welche Gruppen dort eigentlich wo wie auch eingebunden werden können.
Die Volkswirtin und Sozialwissenschaftlerin Marlene Haupt kann zum Riesenthema Rente noch viel mehr sagen, erklären, bewerten. In SWR 1 Leute hat sie das gemacht. Findet ihr, genau wie diesen Podcast, in der SWR 1 App oder in der ARD Audiothek. Den Link stelle ich in die Shownotes.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Das Rentengesetz beschäftigt nicht nur die Politik, sondern auch regelmäßig Anwälte und Anwältinnen wie Julia Englert. An sie hat sich Herbert Paul gewandt und ihr die Situation seiner Frau geschildert. Sie ist Reinigungsfachkraft, schreibt er, hat aber seit Jahren eine Fehlstellung der Wirbelsäule sowie Arthrose in Knie und Sprunggelenk. Aus der Reha wurde sie als nicht reha-fähig, aber arbeitsfähig entlassen. Wie kann das sein? Meine Frau kann nur noch mit einem Rollator laufen. Soll sie mit Rollator die Krankenzimmer in der Klinik putzen? Das ist doch ein klarer Fall für eine Erwerbsminderungsrente, oder?
Die Frage ist, ob Ihre Frau direkt aus der Arbeit als Reinigungsfachkraft in Reha gegangen ist oder nicht. Möglicherweise ist Ihre Frau auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt noch arbeitsfähig. Das sind aber sozialrechtliche und medizinische Gesichtspunkte. Ihre Frau sollte daher nochmal den Hausarzt aufsuchen. Der kann sie ja auch arbeitsunfähig schreiben. Sollte Ihre Frau außerdem noch keinen Antrag auf Schwerbehinderung gestellt haben, wäre das jetzt noch eine Möglichkeit, um sich weiter abzusichern.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Wer will schon ins Gefängnis? In eine Zelle sowieso nicht. Aber zum Arbeiten? Justizvollzugsanstalten, wie sie offiziell heißen, sind für die meisten nicht gerade die Wunschumgebung, in der sie arbeiten möchten. Auch darum haben JVAs große Probleme, Fachkräfte zu gewinnen und versuchen mit Slogans wie »Der schnellste Weg ins Gefängnis«, »Dein Job«, mehr junge Leute anzulocken. Jan aus Ulm ist diesen schnellsten Weg ins Gefängnis gegangen. Für ihn die beste Entscheidung. Warum hören wir jetzt in der Reportage von Katja Stolle-Kranz.
Jan Stützle flitzt durchs Treppenhaus des offenen Vollzugs der JVA Ulm. Er ist gerade auf dem Weg ins Büro der sogenannten Torwache.
Das ist so die Schnittstelle zur Außenwelt, wenn irgendjemand Kontakt mit der JVA aufnehmen möchte. Alle Besucher werden über die Torwache kontrolliert. Auch der Lieferverkehr wird auch alles über die Torwache abgewickelt.
Eine der wichtigsten Aufgaben hier im offenen Vollzug. Denn viele der Insassen, alle männlich, gehen bereits draußen einem normalen Job nach und damit jeden Tag im Gefängnis ein und aus, erzählt der 24-jährige Azubi. Eigentlich ist er gelernter Elektroniker, wollte sich aber verändern. Durch Zufall hört er von offenen Stellen im Knast.
Und dann habe ich mich hier beworben, den Einstellungstest bestanden und im November 23 habe ich dann hier angefangen.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Jobs kommt es hier vor allem auf menschliche Fähigkeiten an, meint der schlaksige junge Mann in dunkelblauer Uniform. Darum war neben Mathe oder logischem Denken auch Psychologie beim Eignungstest gefragt. Denn Jan kümmert sich nicht nur im offenen, sondern auch im geschlossenen Vollzug um die Gefangenen.
Zum Beispiel in der U-Haft sind die Gefangenen 23 Stunden in der Zelle und eine Stunde im Hofgang. Und das macht dann natürlich was mit den Menschen, mit der Psyche von den Menschen. Wenn ich merke, der Gefangene ist schon grundangespannt, dann versuche ich natürlich erst mild und sanft auf den Gefangenen einzuwirken und nicht noch eskalierend.
Auf der anderen Seite müssen Jan und seine Kollegen Gefangene auch disziplinieren, wenn sie sich etwa nicht an die Hausordnung halten, zu der auch die Nachtruhe gehört. In diesem Spannungsfeld liegt für Jan der Reiz des Jobs, zu dem es auch gehört, Insassen etwa zu Gerichtsterminen zu begleiten oder sie später bei der Wohnungssuche zu unterstützen.
Im Endeffekt geht es bei uns natürlich immer um die Resozialisierung, das heißt, dass der Gefangene ein Leben ohne Straftaten führen kann nach dem Vollzug.
Draußen, außerhalb der dicken Mauern, haben Jobs im Knast allerdings nicht gerade das beste Image, weiß Gabriele Schmidt von der JVA-Teamleitung.
Natürlich, weil auch mal der Vollzug ja eine eigene Welt ist. Es ist auch vielleicht mit Angst behaftet, so im Vollzug zu arbeiten mit Gefangenen. Eine JVA muss rund um die Uhr betrieben werden. Das heißt halt eben auch Schicht- und Wechseldienst. Und das möchte auch nicht jeder machen.
Was viele nicht wissen, eine Ausbildung etwa im mittleren Vollzugsdienst ist schon mit einem Hauptschulabschluss in Kombination mit einer Ausbildung in einem anderen Beruf möglich. Zudem werden die Azubis nach ihrer Ausbildung bereits auf Probe verbeamtet und haben auch Chancen auf höhere Laufbahnen. Dass man in der JVA Ulm immer in Teams arbeitet und sich gegenseitig unterstützt, gefällt Jan besonders. Für ihn ist es ein Traumjob, aus dem er auch für sich persönlich viel mitnimmt.
Klare Entscheidungen treffe und auch ein bisschen die Umgebung besser wahrzunehmen, hat sich auf jeden Fall geändert. Die beste Entscheidung, die ich treffen konnte.
Positiv überrascht beenden wir diese Podcast-Folge SWR1 Arbeitsplatz zu allem, was im Job bewegt. Falls euch unsere Themen interessieren, über ein Abo, eine Empfehlung oder Bewertung freuen wir uns. Ich bin Laura Koppenhöfer. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.